Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon und mit Themen, die alle auch mit Erinnerungskultur zu tun haben. Eine Ausstellung in Halle klärt auf über das Reichskriegsgericht der Nazis und dessen Opfer. Chilenische Stimmen waren beim Internationalen Literaturfestival in Berlin zu hören und erzählten vom langen Schatten der Diktatur in ihrem Land. Und wer den Theodor W. Adorno-Preis der Stadt Frankfurt am Main erhält, wie gestern die Philosophin Sheila Ben-Habib, kann zu Nationalismus und illiberalen Demokratien nicht schweigen. Zuerst aber zum Film. Sad Jokes kommt heute ins Kino, ein Film von Fabian Stumm. Der hat Schauspieler gelernt und war zunächst in Produktionen von Theatern in Berlin oder Basel, wie beim Hebbel am Ufer zu sehen, bevor er dann über die Filmschauspielerei selbst zum Filmemachen kam. Seit den 2010er Jahren schreibt und dreht er als Autor und Regisseur fürs Fernsehen und fürs Kino. Und sein letzter Film, eben Sad Jokes, hat auf dem Münchner Filmfest in diesem Jahr sowohl den Förderpreis Neues Deutsches Kino, wie auch den Fipresci-Preis der internationalen Filmkritik gewonnen. Fabian Stumm hat auch schon erklärt, dass der Film autobiografisch inspiriert sei. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus habe ich gefragt, um was für einen Film es sich hier handelt. Sad Jokes heißt ja traurige Witze, also deutet das auf eine Komödie hin, die vielleicht auch Tragisches hat, also eine Dramödie. Worum geht's in dem Film? Was sind das für traurige Witze?
Also der Film, der beginnt mit Videoaufnahmen von Menschen, die traurig-komische Witze erzählen. Und den kürzesten, den erzählt ein kleiner Junge, nämlich, wie nennt man einen traurigen Kaffee? Depresso halt. Und später erfahren wir dann, dass diese Videoaufnahmen eine Materialsammlung sind, nämlich des Regisseurs Josef, der eine traurige Komödie drehen will. Und dieser Josef, der ist schwul und er hat mit seiner besten Freundin einen kleinen Sohn, Pino, den beide gemeinsam aufziehen. Aber die Mutter, Sonja, leidet unter einer bipolaren Störung. Die ist gerade in der Klinik. Und außerdem hat Josef noch die Trennung von seinem Ex-Freund Marc noch nicht verwunden. Und ziemlich zu Beginn des Films klemmt sich dieser Josef den Finger in eine Ausgabeschublade eines Snackautomaten ein. Eine Frau versucht ihm zu helfen. Das ist eine ziemlich absurde Szene, sozusagen Slow-Motion, Slapstick. Also das Leben dieses Regisseurs, das meandert ziemlich tragikomisch dahin. Und der verletzte Finger, der wird immer im Bild sein. Darum geht's.
Das klingt jetzt wirklich reichlich absurd. Also Fabian Stumm hat gemacht einen Film über einen Regisseur in der Krise, aber trotz dieser Absurditäten vermutlich doch mehr als eine Art von Nabelschau, oder?
Ja, unbedingt. Und dass dieser Film nicht zur Nabelschau wird, das liegt zum einen daran, dass auch alle anderen Figuren, außer ihm, sehr genau und liebevoll gezeichnet sind. Und zum anderen hat man das Gefühl, dass man hier ständig den Film sieht, den der Regisseur noch drehen will. Also den Film, für den er die Tonlage noch sucht. Mhm. Und das verleiht dieser Komödie eine unglaublich schöne Offenheit. Er trifft zum Beispiel immer wieder seinen Produzenten, dem er versucht, seinen Film nahezubringen. Und er kommt da nicht durch. Und er wird auch ein vernichtendes Urteil über das Drehbuch fällen. Also sozusagen, dieser Film sucht noch seinen Platz in der Welt, den wir gerade im Begriff sind zu sehen.
Ja, und an der Stelle können wir vielleicht einmal kurz reinhören, wie sich das anhört.
Was für eine Richtung?
Richtung im Sinne von welche?
Im Sinne von welcher Style, welcher Humor? Schwarz, absurd, tragikomisch?
Kann ich, glaube ich, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, noch gar nicht so genau absehen.
Okay.
Also sagen wir so, ich komme ja aus einer eher naturalistischen Richtung. Ja. So. Und ich fände es total spannend, mal von da in sowas Absurdes reinzugehen.
Frau Nikodemus, deutscher Film kann ja auch lustig, das wissen wir spätestens seit Bully Herbig oder Fuck You Goethe. Die Mischung aus Tragik und Komik ist ja aber doch eine Herausforderung für Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie ist das gelungen?
Also das ist schon toll, weil dieser Regisseur, Fabian Stumm, der spielt ja eben die Hauptrolle, und der ist wirklich in jeder Szene zu sehen. Und Sie haben ja auch seine Biografie schon angedeutet. Er ist 43 Jahre alt. Er hat um die Jahrtausendwende übrigens Schauspiel am Lee Strasberg Institut in New York studiert. Und ich finde, man sieht die Präzision und Energie der großen amerikanischen Schauspieler hier. Also diese starke, uneitle Präsenz und übrigens auch eine große Bereitschaft, sich auf todernste Weise zum Affen zu machen.
Wie steht dieser Film denn in der deutschen Komödienlandschaft? Da herrschen ja eher alberne Töne vor.
Also der Film wirklich steht ziemlich alleine da, wobei ich mich schon gefragt habe beim Sehen, ob nicht die großen Komödien von Maren Adel, also Alle anderen und Toni Erdmann, ob die da nicht vielleicht auch bahnbrechend waren für eine andere, eben für eine tragikomische Tonlage. Weil große Komödien, das wissen wir ja, die haben ja immer einen ernsten, traurigen Kern. Eine Verhandlung eines echten Themas. Und die fehlt eben der deutschen Mainstream-Komödie im Allgemeinen. Deswegen verkaufte sich übrigens auch nicht im Ausland, anders als die französischen Komödien. Weil eben diese deutschen Komödien eigentlich nichts über uns, über unser Leben, unsere Ängste erzählen. Und jetzt Sad Joke, das ist das Tolle, der handelt von Depressionen, der handelt eben von einer Freundschaftsfamilie, von Liebeskummer, vom Menschen, der Angst hat, sich neu zu verlieben. Und er ist sozusagen eine tragikomische Betrachtung des Lebens überhaupt. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Der Film läuft jetzt auch in Toronto und denke schon, dass der sich im Ausland verkaufen wird, im Gegensatz zur allgemeinen deutschen Komödie.
Also eine absolute Empfehlung.
Ja, unbedingt.
Katja Nikodemus über Sad Jokes von Fabian Stumm ab heute im Kino. Das Reichskriegsgericht war eine Institution des Naziregimes, das in der Erinnerungskultur heute zumindest unterbelichtet ist. Vom Reichskriegsgericht wurden zum Beispiel mehr als 50 Mitglieder des von den Nazis Rote Kapelle genannten Widerstandsnetzwerks, das in Berlin, aber auch in vielen anderen besetzten Ländern existierte, abgeurteilt. Landesverrat lauteten diese Urteile meist. Aber auch Wehrkraftzersetzung, Desertion, sogar Kriegsdienstverweigerung aus religiösen Gründen waren Grund für die brutal und kurzfristig verhängten Todesstrafen. Die Hinrichtung erfolgte durch Erschießen, durch die Guillotine oder den Strang. Erstmals zeigt eine Wanderausstellung in Halle nun die Dimensionen des Reichskriegsgerichts auf, seine Strukturen und Akteure. Und erstmals liegt der Schwerpunkt auch auf den Opfern. Die Gedenkstätte Roter Ochse in Halle war damals Hinrichtungsstätte. Auch Todesurteile des Reichskriegsgerichts wurden hier vollstreckt. Zur Eröffnung letzte Woche kamen viele Angehörige ehemaliger Opfer nach Halle. Doreen Jonas mit Hintergründen der Schau im Stadtmuseum.
Seit 2019 arbeitet das Team der Gedenkstätte Roter Ochse in Halle an dem Thema. Es ist Pionierarbeit. Kai Langer, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.
Das Thema ist uns einfach in den Schoß gefallen. Wir haben in der Gedenkstätte Roter Ochse eine ehemalige Hinrichtungsstätte der Nazis gefunden, die Fundamente bei der Gründung der Gedenkstätte. Und wir haben eben festgestellt, dass dort sehr viele ausländische Zivilisten hingerichtet worden waren, die zuvor vom Reichskriegsgericht verurteilt worden waren.
Während der Volksgerichtshof in der Öffentlichkeit recht bekannt ist, verhält es sich beim militärischen Pendant ganz anders. Nicht einmal größere wissenschaftliche Arbeiten gibt es über das Reichskriegsgericht. Trotz der mehr als 1200 Todesurteile, trotz der vielen Haftstrafen in Zuchthäusern oder Konzentrationslagern. Diese Lücke in der Erinnerungskultur wollen die Ausstellungsmacher jetzt schließen. Mit Fakten über Struktur, Funktion und Arbeitsweise des Gerichts.
Wenn man es einfach in eine Formel bringen möchte, dann kann man sagen, es war Unrecht in die Form von Recht verkleidet.
Fasst Kurator Lars Kowronski zusammen. Die Urteile dienten vor allem der Disziplin und dem Zusammenhalt nach innen, sagt er.
Darüber hinaus war es aber auch so, dass man in den besetzten Ländern mit Mitteln des Rechtes gegen insbesondere Widerstandsbewegungen vorgegangen ist, um sein eigenes Herrschaftssystem und seinen eigenen Herrschaftsanspruch durchzusetzen.
In diese Länder reiste Skowronski, nach Norwegen, nach Frankreich, nach Belgien und Polen etwa. Auf der Suche nach Hinterbliebenen der Menschen, die durch das Reichskriegsgericht verurteilt wurden. Auf der Suche nach ihren Erinnerungen, nach ihren Geschichten. Denn im Mittelpunkt der Ausstellung sollten diejenigen stehen, die sich der NS-Diktatur widersetzt haben.
Son Papa, sa Maman, son Mari.
Skowronski war auch auf der Suche nach Gegenständen aus dieser Zeit.
Wir haben in ganz, ganz wenigen Fällen ein Nein bekommen. Meistens sind die Familien sehr, 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 sehr offen und sehr, sehr dankbar, dass sich überhaupt jemand darum kümmert. Und nehmen es sehr wohlwollend zur Kenntnis, dass jetzt auch jemand aus Deutschland kommt, weil das ist ja auch immer eine Botschaft.
So ist in der Ausstellung ein Koffer zu sehen. Recht klein, aus Holz und Leder. Es ist der Koffer, in dem der Witwe des in Halle hingerichteten Jan Bukowski die letzten Habseligkeiten ihres Mannes überstellt wurden. Verschiedene Dinge sind zusammengekommen. Der Kurator spricht von emotionalen Prozessen.
Also wir haben ein Beispiel aus Belgien, da hat ein Bruder seiner Schwester etwas in die Hand gedrückt bei seiner Verhaftung, hat gesagt, du hebst diesen Schlüsselanhänger für mich auf, bis ich wiederkomme. Er ist nie wiedergekommen, er ist in Halle erschossen worden. Die Frau hat gesagt, den gebe ich nicht aus der Hand, der wandert mit mir ins Grab.
Die Macher der Ausstellung verstehen sich nicht nur als Erklärer von Zusammenhängen aus der Vergangenheit. Sie wollen auch den Blick ins Heute weiten. Kai Langer.
Man kann natürlich sehen, wie Recht, wie die Justiz in einer Diktatur so umgeformt werden kann, dass sie letztendlich menschenverachtende Urteile spricht.
Vor solch einer Entwicklung müsse man dauerhaft warnen, sagt er. Erst recht in einer Zeit, in der Kriegsgefahr auch wieder greifbar sei.
Doreen Jonas über die Ausstellung zum Reichskriegsgericht in Halle. Kritisches, aufklärerisches Denken, wann hätte man es je mehr gebraucht als heute? Die Verleihung des Theodor W. Adorno-Preises der Stadt Frankfurt am Main in der Paulskirche ist eine Art Hochamt in dieser Beziehung. Denn der Philosoph, Mitbegründer der kritischen Theorie, hat auch Studien zum autoritären Charakter mit angestoßen. Die Reihe der alle drei Jahre in seinem Namen Geehrten reicht vom ersten Preisträger Norbert Elias bis zu Klaus Teweleit und von Margarete von Trotha bis Judith Butler. Die US-amerikanische Philosophin Sheila Ben-Habib, die gestern Abend als Preisträgerin geehrt wurde, lehrte in Yale und ist eine dezidierte Vertreterin von Kosmopolitismus und Universalismus. Sie hat über die Rechte der anderen geschrieben und passt daher exakt nicht nur zum Preis, sondern auch zu den vielen Debatten heute. Ludger Fittkau war für uns in der Paulskirche dabei und hat zugehört.
Sheila Ben-Habib blickt illusionslos auf die aktuelle politische Kultur der westlichen liberalen Demokratien. Der autoritäre Charakter und der Ruf nach völkischer Identität hätten wieder Konjunktur. Autoritäre Persönlichkeiten, das sind für Ben-Habib beispielhaft Geert Wilders, Nigel Farage, Donald Trump oder auch der indische Premierminister Narendra Modi. Solche Politiker sehen dann nicht mehr die geflüchteten Individuen oder deren konkrete Fluchtgründe, sondern nur noch anonyme Gruppen, die ausgegrenzt werden sollen. So hätten die Französinnen und Franzosen bei den jüngsten Wahlen am 7. Juni beinahe eine Partei an die Regierung gebracht, die sogar französischen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund die Übernahme von Regierungsämtern verbieten wolle.
Und falls Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, könnten wir mit massenhaften Deportationen von Migrantinnen konfrontiert sein. Die Sprache des Rechts- und Linkspopulismus plädiert für die Opferung des Nicht-Identischen.
Das Nicht-Identische und die falschen Allgemeinaussagen oder Universalien, das waren Schlüsselbegriffe gestern Abend in der Frankfurter Paulskirche. Die völkische Idee einer wahren Nation, die nicht befleckt sei von Migranten und Asylbewerbern, sei eine solche falsche Allgemeinaussage. Die Geflüchteten würden damit zum Inbegriff des grundsätzlich zurückzuweisenden Anderen. Sogenannte identitäre Bewegungen wollen sie als abzulehnende, nicht identische aus der Gesellschaft ausschließen und haben damit gerade im Internet großen Zulauf.
Eingeschlossen in unsere Medienblasen und sozialen Netzwerke, unsere Likes und Dislikes auf Facebook, Google, Spotify und so weiter, die von den Agenten des Überwachungskapitalismus genau registriert wurden, haben wir nicht nur die Fähigkeit verloren, auf den anderen zuzugehen oder auch nur zugehen zu wollen, so schwer das auch sein mag, sondern es wird sogar gesagt, dass wir das nicht tun sollen.
Theodor W. Adorno und Hannah Arendt, das sind die beiden politischen PhilosophInnen, die Sheila Ben-Habib in ihrer Rede zum Ausgangspunkt ihrer Kritik des Identitätsdenkens machte. Doch sie machte auch einen Begriff stark, der bereits von Kant und damit aus der Aufklärungsphilosophie stammt, den Begriff der erweiterten Denkungsart. Toleranz, würden wir heute eher sagen.
Die erweiterte Denkungsart ist keine Einfühlung oder Empathie, denn sie bedeutet nicht, den Standpunkt des anderen zu fühlen oder gar zu akzeptieren oder ihm zuzustimmen. Aber es bedeutet, sich die Perspektive der anderen Beteiligten zu vergegenwärtigen und es bedeutet zu fragen, ob ich in Kants schöne Formulierung um ihre Zustimmung werben kann. Diese Fähigkeit zu einer erweiterten Denkungsart ist in den heutigen liberalen Demokratien verkümmert.
Naiver Humanismus, diesen Einwand, der gegen das Konzept erhoben werden kann, benannte Sheila Ben-Habib selbst. Oder auch die Kritik, Kants Kosmopolitismus des 18. Jahrhunderts sei im Zuge des europäischen Imperialismus und Kolonialismus entstanden. Nur Mitglieder betroffener Gruppen könnten deshalb etwa Rassismus oder Antisemitismus wirklich begreifen, lautet ein weiteres Gegenargument, etwa von postkolonialen Strömungen. Benabib überzeugt das nicht.
Nicht nur die Zivilgesellschaft und ihre Konflikte treiben uns in endlose Kontroversen über die gespaltene Erinnerung darüber, ob die Erinnerung an Auschwitz bedeutsamer ist als die an kolonialen Rassismus und Vernichtung darüber. Ob Islamophobie virulenter ist als Antisemitismus. Warum müssen wir in diesen Fragen überhaupt eine Wahl treffen?
Damit positioniert sich Benabib in der Postkolonialismusdebatte eindeutig auf der Seite derjenigen, die an universellen Menschenrechten festhalten und sie nicht für eine Erfindung des Westens halten. Mit Habermas setze Sheila Benabib weiterhin auf eine nicht automatisch auf den Westen beschränkte pluralistische Philosophie, die Bedürfnis- und Solidargemeinschaften in gesellschaftlichen Freiräumen ermögliche, betonte ihr Laudator, der US-Historiker Martin Jay in der Paulskirche. Diese Freiräume sind allerdings durch den Rechtsruck zunehmend in Gefahr. Daran ließ Benabib keinen Zweifel aufkommen.
Ludger Fittkau berichtete aus Frankfurt am Main von der Verleihung des Theodor W. Adorno-Preises. Wie politisch Literatur ist, wie meinungsstark und explosiv auch Autorinnen und Autoren sein können, das konnte man in den vergangenen Jahren schon miterleben beim 23. Internationalen Literaturfestival in Berlin. Gestern Abend ging es nicht um die AfD oder um Israel, aber der Abend war wieder extrem politisch, nämlich zwei chilenischen Autorinnen gewidmet, deren Romane natürlich auch auf Deutsch vorliegen und die sich intensiv mit der Vergangenheit ihres Landes befassen. Das Datum, 11. September, war für diese Veranstaltung nicht zufällig gewählt, wie Peter B. Schumann berichtet.
Es gibt viele denkwürdige Abende auf diesem internationalen Literaturfestival. Aber keiner war so konkret an ein historisches Datum gebunden wie die gestrige Veranstaltung. Der Putsch der Militärs gegen Salvador Allende vernichtete damals ein einzigartiges Projekt, die Einführung eines demokratischen Sozialismus, und veränderte Chile wie auch die Geschichte Lateinamerikas für Jahrzehnte. Das Festival reflektierte das Ereignis mit zwei chilenischen Schriftstellerinnen. Eine der beiden, Nona Fernandes, wurde quasi in den Putsch hineingeboren. Die andere, Alia Trabuco Serrán, erlebte ihn später als Jugendliche. Beide beschäftigen sich in ihren Romanen direkt oder indirekt mit den Folgen der 17 Jahre andauernden Diktatur. Alia Trabuco Serrán hat sich schon früh um Menschenrechte gekümmert, denn ihre Eltern erlebten als bekannte Linke Haft und Folter. Deshalb studierte sie zunächst Jura und vertrat Verfolgte als promovierte Rechtsanwältin. Doch nach einigen Jahren genügte ihr die Sprache der Juristerei nicht mehr und sie begann zu schreiben. Ihr erster Roman, Die Differenz, handelt von den traumatischen Konsequenzen der nicht aufgeklärten Verbrechen der Diktatur. In ihrem jüngsten in Berlin vorgestellten Werk Mein Name ist Estela geht es um das Schicksal einer Hausangestellten.
Un golpe de Estado que no solamente marcó con una violencia avasalladora al país.
Der verheerende Staatsstreich war nicht nur durch physische, sondern auch durch wirtschaftliche Gewalt gekennzeichnet, so die Autorin. Uns wurde ein neoliberales Modell oktroyiert und die Figuren des Romans sind das Resultat dieses Modells. Der Familienvater und die ganze Familie genauso wie Estela, die als ihr Kindermädchen und als Haushälterin funktionieren muss. Die Figuren in meinem Roman sind gefangen in diesem Modell, in diesem Haus, in dieser Familie und in einer Zukunft, der sie nicht entfliehen können. Der Roman ist eine traurige Erforschung der Gewalt gegen Frauen und der Folgen wirtschaftlicher Gewalt. Nona Fernandes, die der Veranstaltung aus Chile per Videostream zugeschaltet wurde, hat als Schriftstellerin, Dramatikerin und Schauspielerin ihr gesamtes Werk der Erinnerung an die Vergangenheit und deren Aufarbeitung gewidmet. In ihrem Roman Twilight Zone geht es um den spektakulären Fall eines Agenten des Repressionsapparats, der sich tatsächlich zu erkennen gab, und mit Toten der Unterdrückung, Namen der Folterer, Folterorte und Folteropfer aufdeckte. Der Roman ist Teil einer literarischen Untersuchung, die ich an dem Tag begann, an dem ich anfing zu schreiben, so Nona Fernandes. Meine Untersuchung des seltsamen Universums dieser chilenischen Diktatur reicht jedoch weit über den Roman hinaus. Und sie reicht zurück bis zu ihrem ersten Theaterstück 2012. Anders als ihre jüngere Kollegin Alia Trabuco-Seram, die von der Juristerei zur Literatur kam, ging Nona Fernandes bei der Erforschung ihrer Vergangenheit den Umweg übers Theater. Die literarische Fantasie hat mir bei meinem Projekt geholfen, ein bisschen besser zu verstehen, was wirklich geschehen ist. Doch je mehr Bücher ich geschrieben habe und vor allem auch nach Twilight Zone, hatte ich noch mehr Zweifel und sah ein noch größeres Bedürfnis, sah mich geradezu gezwungen, weiter zu forschen, um die Wurzel des Übels zu ergründen, das Chile bis heute beschäftigt. Außerdem habe ich immer versucht, die Geschichten in der Realität der Gegenwart zu verankern, sie uns anzueignen. Mit dieser Lesung hat das Internationale Literaturfestival nachdrücklich den Jahrestag des Militärputsches in Chile in Erinnerung gerufen. Und es hat zwei außergewöhnliche Schriftstellerinnen vorgestellt, die mit ihren Romanen eindrucksvoll veranschaulichen, wie weit die Vergangenheit noch immer die Gegenwart durchdringt.
Peter B. Schumann war für uns beim Literaturfestival in Berlin. Und jetzt fehlen hier noch die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Und da geht es zunächst um die Kulturgüter im Sudan.
Die UNESCO fürchtet um die kulturelle Identität des Sudan und warnt vor illegalem Handel mit Kulturgütern aus dem Land. In den vergangenen Wochen hätten sich Berichte über Plünderungen von Museen und archäologischen Stätten gehäuft. Demnach soll auch das Nationalmuseum in Khartoum geplündert worden sein. Dort sind bedeutende Antiquitäten, Statuen und archäologische Sammlungen von großem historischem und materiellem Wert zu Hause. Jetzt warnt die UNESCO Akteure des Kunstmarkts, sudanesische Kulturgüter zu erwerben oder zu handeln. Als Gegenmaßnahme plant sie Schulungen für Strafverfolgungsbehörden in Nachbarländern. Außerdem überwache sie die sudanesische Welterbestätten per Satellit. In Paris ist eine weitere Etappe bei der Restaurierung von Notre-Dame genommen. Die weltberühmte Kathedrale hat ihre Stimme wieder. Die 8 Glocken aus dem Nordturm mussten nach dem Brand teilweise gereinigt, teilweise auch leicht repariert werden. Nun sind sie zurück in Paris. Gestern Abend wurde in Gelsenkirchen der Literaturpreis Ruhr verliehen. Mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde Nejati Özyrir's Debütroman Vatermal. Die deutsch-türkische Familiengeschichte handelt davon, wie ein Sohn versucht, mit einem Vater Kontakt aufzunehmen, den er nie kennengelernt hat. Auf die Frage, wie viel seiner eigenen Lebensgeschichte in dem Buch stecke, antwortete Nejati Özyrir heute Morgen im WDR.
Also, welcher Roman ist nicht autofiktional? Ich glaube, wir AutorInnen schöpfen immer aus dem Leben und damit auch aus der eigenen Erfahrung und aus dem eigenen Erlebten. Und mit Sicherheit trifft das für Vatermal auch zu. Es ist immer so, dass man beginnt mit Dingen, die man erlebt hat. Und dann beginnen aber Figuren, ihre eigenen Wege zu gehen. Und dann passieren Dinge, mit denen auch ich selbst als Autor vorher auf dem Papier nicht gerechnet habe.
Mit seinen Figuren verhalte es sich bei ihm ähnlich wie zwischen Eltern und ihren Kindern.
Das sind Wesen, die sind mir so irgendwie ähnlich, aber irgendwie wird man denen auch nicht gerecht, wenn man sie nur als Verlängerung meiner selbst sieht.
So der diesjährige Gewinner des Literaturpreis Ruhr. Keine Scheu vor Nacktheit. Haben Sie das schon einmal im Profil einer Stellenausschreibung gelesen? Wenn die Choreografin Florentina Holzinger auf der Suche nach Darstellerin für ein neues Stück ist, versteht sich diese Anforderung fast von selbst. Explizit erwähnt wird sie dennoch in einem aktuellen Call der Volksbühne. Also, wenn Sie mutig zwischen 65 und 90 Jahren sind und weiblich gelesen werden, dann trauen Sie sich ruhig und sprechen am Rosa-Luxemburg-Platz vor. Und noch eine eher kuriose Meldung. In Köln wurde bei einer Reinigungsaktion ein Wandbild des Zürcher Sprayers Harald Nägeli beschädigt. Es handelt sich um eine lebensgroße Skelettfigur, die der Künstler Anfang der 80er Jahre zunächst illegal ans Portal der Kirche St. Cäcilien gesprayt hatte. Das Graffito ist schon lange als Kunstwerk anerkannt. Trotzdem wurden dem Skelett nun Brustkorb und Beine weggeschrubbt. Versehentlich, heißt es in der Mitteilung der Stadt, und dass das Graffito restauriert werden soll. Zuletzt ist Claudia Roth viel kritisiert worden, vor allem auch wegen der geplanten Kürzung im Bundeshaushalt 2025, die vor allem die freie Szene treffen. Nun hat die Kulturstaatsministerin Lob geerntet, und zwar von Hermann Partzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Für diese ist im Haushalt nämlich mehr Geld vorgesehen, und wenn das Geld tatsächlich fließt, will Partzinger die Öffnungszeiten wieder ausweiten.
Danke, Hanna Rau. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend geht es unter anderem um den Warntag und das abgestürzte Brückenteil in Dresden. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.